Wir haben letzte Woche den Faden im 1. Korintherbrief wieder aufgegriffen mit 1. Korinther 5 und gehen heute einen Schritt weiter. Wir sind heute bei 1. Korinther Kapitel 6, den ersten Teil vom 6. Kapitel. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gern schon mal aufschlagen. Genau, bei der PowerPoint sollte eigentlich noch was kommen. Jetzt mal gucken. Nee, dann mach zurück, dann. Genau. Ah, genau, das soll kommen. Okay. Als Gemeinde mit Streit umgehen. Ich weiß nicht, was du assoziierst, wenn du das Wort Streit hörst. Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist das Bild oder das Erleben von zwei Kindern, wo das eine Kind dem anderen Kind ein Spielzeug wegnimmt und es einen Streit darüber gibt. Und dann kommen sie zu Mama und Papa und diskutieren, wer angefangen hat und wer im Recht ist. Und jeder ist der Überzeugung, dass er im Recht ist und dass der andere schuld ist. Und bei Kindern können wir das leicht sehen vielleicht, oder vielleicht habt ihr selbst solche Erinnerungen, wenn es um Streit geht. Aber ich habe mich gefragt, sind wir Erwachsene so anders als diese Kinder? Also vielleicht ist das nicht ganz so offensichtlich. Vielleicht machen wir das mehr ein bisschen versteckt. Aber ich glaube, dass diese Tendenz auch in uns ist, wenn es irgendwo Streit gibt, dass wir schnell dabei sind, die Schuld bei jemand anderem zu suchen. Die Schuld auf jemand anderen zu schieben. Irgendwie davon auszugehen, dass wir natürlich im Recht sind. Und dass wir uns dann beschweren. Vielleicht nicht bei unseren Eltern oder wahrscheinlich nicht bei unseren Eltern, aber vielleicht beschweren wir uns, haben wir Streit innerhalb der Gemeinde mit jemandem aus der Gemeinde und wir beschweren uns bei Gott. Wir gehen zu Gott und sagen, hey, was ist da los? Ich bin doch im Recht und er hat Schuld und was sollen wir hier machen? Oder wir beschweren uns bei jemand anderem aus der Gemeinde über die Person, wo wir vielleicht Streit haben. Dieses Thema ist spannend und so herausfordernd. Und wir werden jetzt gleich reingehen, auch in den Text, zu dem, was Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, die auch mit Streit zu tun hatten. So fängt eigentlich der 1. Korintherbrief direkt schon an, dass es Probleme gibt, dass es Streit gibt, dass sie sich nicht einigen können, dass sie uneins sind, dass die einen den Paulus favorisieren, andere den Apollos, der in der Gemeinde gearbeitet hat, andere Petrus und so weiter. Und es scheint so, dass die Korinther nicht nur bei diesem Thema, sondern durchgehend bei allen möglichen Themen im Streit lagen. Und das, was wir jetzt sehen in diesem Kapitel, ist nochmal ein anderes Thema, was dazukommt. Wir werden das gleich sehen. Wenn wir das Thema Streit angehen, dann will ich dich ermutigen, mal im Kopf zu überlegen, was war dein letzter Streit oder dein letzter Konflikt, den du im Kopf hast. Und wir müssen ein bisschen schauen, weil Paulus eine bestimmte Kategorie von Streit anspricht und wir das nicht alles durcheinander werfen, aber versuch das mal ein bisschen im Hinterkopf zu halten, was dir vielleicht da in den Sinn kommt, an Erlebtem oder an Aktuellem und das so ein bisschen mitzunehmen, auch in diesen Text und in die Predigt. Paulus spricht das Thema bei den Korinthern an und wir wollen den Text in zwei Abschnitten durchgehen. Zuerst die Frage, wer Recht hat. Das ist das, was Paulus zuerst beantwortet oder zuerst darauf eingeht. Die Frage nach dem, wer hat Recht? Im Streit stellen wir ganz oft diese Frage, wer hat denn Recht? Wer ist auf der richtigen Seite? Lasst uns diesen Text lesen, 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 6. Und den habt ihr vorne auch auf der Leinwand. Ein bisschen klein, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr natürlich größer bei euch lesen. Ansonsten könnt ihr vorne mitverfolgen. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Also die Situation in Korinth ist so, da gibt es Streitigkeiten und um die Frage geht es, wer hat denn Recht? Und das, was Paulus uns hier zeigt, ist, dass es um Streitigkeiten wohl ging, die Angelegenheiten des normalen Lebens betreffen. Also Alltagsdinge, ganz normale Dinge, die im Leben passieren, wo es zu einem Streit kommt oder zum Streit kommen kann. Vielleicht ein Nachbarschaftsstreit über den Zaun, der gebaut werden soll oder nicht, oder der marode ist oder wo irgendwas gemacht werden soll. Vielleicht ein Streit darüber, dass man ein Auto touchiert hat, ein leichter Blechschaden da ist und man darüber in einen Konflikt kommt mit jemand anderem. Vielleicht darüber, dass die Hecke des Nachbarn nicht geschnitten ist an der Stelle, wo mein Grundstück beginnt. Solche Themen sind es, die hier bei den Korinthern zu Streit geführt haben innerhalb der Gemeinde, zwischen einzelnen Personen. Also Angelegenheiten des Lebens nennt Paulus das. Und es scheint so, dass sie keine Einigung finden konnten, zu zweit das miteinander zu klären und dass sie sich dann einen Anwalt genommen haben und vor Gericht gezogen sind, um das vor einem Gericht zu klären und sich gegenseitig verklagt haben. Paulus reagiert relativ hart darauf und sagt, das kann bei euch nicht sein, das soll bei euch nicht sein. Und wichtig ist zu unterscheiden, Paulus sagt nicht, Streit darf bei euch nicht sein oder kann bei euch nicht sein, sondern er sagt jawohl, Streit taucht halt auf, es ist da, wir erleben das, das ist die Realität, das ist das Normale ein Stück weit in dieser Welt, in der wir leben, dass es auch zu Streit kommt. Aber er sagt, wir sollen nicht vor Gericht in der Welt ziehen bei Dingen, die wir eigentlich miteinander klären müssten oder klären sollten. Wir haben als Gemeinde ein anderes Mindset. Wir haben eine andere Ausrichtung, die uns prägen sollte und die auch unseren Umgang miteinander prägen sollte. Und Paulus schreibt in Vers 2, Vers 3, Vers 6, das ist relativ auffällig, dass er sagt, wisst ihr nicht das. So als wenn die Korinther es eigentlich hätten wissen sollen, wie sie mit sowas umgehen. Wie sie mit solchen Angelegenheiten des Lebens, wo es zu einem Konflikt kommt, wo es zum Streit kommt, umgehen. Aber sie haben nicht danach gehandelt. Sie haben nicht das getan, was sie eigentlich aufgrund ihres Wissens hätten tun sollen. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die Heiligen, die Gemeinde, dass sie die Welt richten wird? Wir wissen nicht genau, was Paulus damit gemeint hat, es ist umstritten oder diskutiert, aber es gibt auf jeden Fall einen Bezug zur Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder, wir werden in irgendeiner Form die Welt richten, sogar Engel werden wir richten, schreibt er an anderer Stelle. Aber das Argument, was er nimmt, ist, wenn wir das schon tun, wenn wir dazu berufen sind eines Tages, wie viel mehr sollten wir in der Lage sein, diese kleineren Dinge, diese normalen, alltäglichen Sachen miteinander zu klären? Das ist das Argument, was Paulus hier bringt. Wie viel mehr sind diese kleineren Dinge und Angelegenheiten möglich, dass wir sie miteinander klären? Die Korinther hätten sehen sollen, dass sie in der Lage sind, mit solchen Streitigkeiten selbst umzugehen. Und ihr Verhalten, dass sie das nicht tun, wirft ein schlechtes Licht auf die Gemeinde und auf Jesus letztlich, der Herr der Gemeinde. Sie haben kein gutes Zeugnis in der Stadt. Der Ruf der Gemeinde steht auf dem Spiel, weil es offensichtlich ist, dass die Gemeinde ständig vor Gericht zieht und da ihre Streitigkeiten löst. Paulus fängt in Vers 4 an mit, wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt. Dieses Wenn macht eigentlich deutlich, eigentlich sollte es nicht so sein. Eigentlich solltet ihr es besser wissen. Und da kommen wir später zu. Aber er sagt, okay, wenn es für den Fall, dass es so kommt, dass es Streit gibt, dass es da Konfliktpunkte bei euch gibt, dann klärt das untereinander. Zieht nicht extern vor Gericht. Und Paulus betont im Vers 5, zur Beschämung sage ich es euch, das, was wir in Kapitel 5 schon gesehen haben, dass Paulus hier etwas aufreibt und sagt, das sollte euch eigentlich schämen, dass ihr überhaupt so handelt, dass ihr nicht in der Lage seid, so zu handeln, wie Gott es eigentlich von euch will. Zur Beschämung sage ich es euch, demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte. Also Paulus sagt, okay, wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, das selbst zu klären, dann heißt das ja eigentlich, da sind keine weisen Leute in der Gemeinde, mit deren Hilfe ihr das klären könntet. Und das ist schon eine Spitze gegen die Korinther. Ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt noch. Wir hatten letztes Jahr die ersten 4 Kapitel im Korintherbrief. Im ersten Kapitel geht es genau um die Frage, dass die Korinther nämlich sich selbst für weise halten. Also sie sagen, hey, wir sind eigentlich ganz gut drauf. Wir haben viel Weisheit, wir kommen gut damit klar und wissen relativ genau, hey, was Gottes Wille für unser Leben ist und für uns als Gemeinde. Und dann kommt Paulus an diesen Punkt und sagt, nee, eigentlich offenbart euer Verhalten, dass da gar keiner weise ist. Wenn ihr weise wärt, dann wärt ihr in der Lage, diese Streitigkeiten miteinander zu klären, mit Streit in der Gemeinde umzugehen. Die Korinther waren stolz auf ihre Weisheit, aber hier offenbaren sie, dass sie null Weisheit haben. Und es ist tragisch, in den Augen von Paulus, Vers 6, ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen, das heißt vor Gericht. Das ist tragisch, weil letztlich ist es immer eine Niederlage, egal wie diese Gerichtsverhandlung ausgeht. Weil am Ende immer auch die Gemeinde, der Leib Christi, darunter leidet. Der Ruf von Jesus steht auf dem Spiel und der leidet, wenn hier zwei Christen vor Gericht ziehen über Dinge, die sie eigentlich so miteinander klären sollen. Vielleicht mit Hilfe eines Dritten, der weise ist aus der Gemeinde. Aber Paulus sagt, das ist das Eigentliche in der Gemeinde. Und es ist tragisch, wenn ihr das nicht schafft. Und die Frage, die in diesem Hintergrund steht, ist ständig die Frage, wer Recht hat. Ich glaube, wenn wir diese Frage permanent stellen, dann landen wir bei unserem Verhalten so wie die Gemeinde in Korinth. Und wenn du jetzt das, was du im Kopf hast zum Streit, was in deine Erinnerung gekommen ist, dein letzter Streit oder deine Streitsituation, dann stell dir die Frage, wie wichtig ist mir diese Frage, wer Recht hat? Wie dominierend ist diese Frage in diesem ganzen Konflikt? Wer hat Recht? Paulus hört da nicht auf. Er weist die Korinther zurecht und sagt, so soll es nicht sein. Die Frage ist jetzt, wie soll es denn sein? Wie sieht denn richtig Streiten aus in der Gemeinde? Paulus sagt, so kann es nicht sein, so soll es nicht sein, ihr wisst es besser. Okay, Paulus, was willst du uns jetzt sagen? Wie sollen wir als Gemeinde miteinander mit solchen Situationen umgehen? Und Paulus gibt uns diesen Weg ab Vers 7, die Verse 7 bis 11, unter der Frage, die Frage, wer liebt? Vers 7, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das, was Paulus uns als Weg gibt, wie wir als Gemeinde mit Streit umgehen sollen, ist das Prinzip von Vers 7. Das ist der Kernsatz in diesem Abschnitt. Das Prinzip ist, sich lieber übervorteilen lassen. Paulus sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist seine Empfehlung, seine Anweisung an die Korinther. Vorher hat er klargemacht, was sie nicht tun sollen. Und jetzt sagt er, hey, warum lasst ihr euch nicht Unrecht tun? Warum fällt es euch so schwer, euch Unrecht tun zu lassen? Lieber sich Unrecht antun lassen, als anderen Unrecht tun. Lieber bereit sein, die Kosten selbst zu tragen. Das ist das, was Paulus sagt. Und ich habe gedacht, das klingt sehr ähnlich wie Jesus. Ich glaube, das ist kein Zufall. Bei Paulus schwingt Jesus mit im Ohr, wenn Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Lass dir lieber Unrecht antun, als selbst Unrecht zu tun. Sei bereit, die Kosten selbst zu tragen. Und Jesus selbst ist unser Vorbild darin. Wir haben das am Anfang gehört in der Textlesung 1. Petrus 2. 1. Petrus 2, Vers 23 lesen wir über Jesus. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wie ist Jesus gewesen? Jesus hat sich Unrecht antun lassen, als Unrecht zu tun. Er ist bereit, die Kosten dafür zu tragen. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Das ist Jesus. Und das ist das, was Paulus uns hier empfiehlt. Oder was Paulus uns anweist, sagt, das ist eure Haltung. So soll es sein. Und die Korinther waren nicht bereit dazu. Sie waren nicht bereit, Unrecht an sich geschehen zu lassen. Und die Frage an uns ist heute, die Frage an dich und mich ist, bist du bereit, bin ich bereit, dass wir Unrecht an uns geschehen lassen? Wir haben einen Drang nach Gerechtigkeit. Und das ist nicht verwerflich, das ist gut. Aber wenn es zu diesem Punkt kommt, zu Streit in der Gemeinde, dann sollten wir den Blick stärker auf die Frage richten, wie Liebe reagiert, wer liebt und nicht wer Recht hat. Nicht auf unser Recht zu bestehen und zu pochen. Und das ist eine pure Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, genau das zu tun. Weil das so uns so widerstrebt. Weil wir so darauf getrimmt sind und gerne natürlich im Recht sein wollen und Bestätigung für das haben wollen, was wir, wo wir stehen in einem Streit. Aber die Liebe, die Gott in uns hineinpflanzt und die hier mitschwingt bei diesem Prinzip, was Paulus uns nennt, ist eine übernatürliche Liebe. Es ist eine Liebe, die du nicht selbst produzieren kannst. Es ist eine Liebe, die du nicht selber hinkriegst. Es ist eine Liebe, die Gott in dein Herz legt und die übernatürlich ist, die damit zu tun hat, dass er dich unfassbar liebt, dass er selbst bereit ist, sein Leben zu geben, dass er bereit ist, zu leiden für dich und für mich. Und diese übernatürliche Liebe befähigt uns, nicht auf unser Recht zu pochen. Lieber uns Unrecht antun zu lassen, als Unrecht zu tun. Lieber selbst die Kosten dafür zu tragen. Dazu sind wir herausgefordert. Und es ist nicht so, dass wir heute sagen können, okay, ich habe es verstanden, wir legen den Schalter um und ab jetzt funktioniert jeder Streit genau nach diesem Muster. Es ist ein Prozess, den wir lernen müssen, den wir lernen sollen. Das konkret und direkt umzusetzen, mehr und mehr in unserer Gemeinde. Paulus' weiterer Gedankengang ist interessant. Die nächsten Verse, weil Paulus letztlich sagt, was ist, wenn ihr euch weiter so verhaltet? Also weiter in eurem Streit beharrt, auf euer Recht pocht, nicht nach diesem Prinzip der Liebe lebt und miteinander umgeht. Das sind die Verse 8 bis 10. Er sagt, ihr übt Unrecht, ihr übervorteilt, ihr hört nicht auf dieses Prinzip, was ich euch gerade genannt habe. Ihr verschafft euch selbst Vorteile auf Kosten anderer. Und er sagt im Prinzip, wenn du so lebst als Christ, dann stehst du in Gefahr, gar nicht als Christ zu leben, sondern eigentlich wie ein Nicht-Christ zu leben, wie jemand, der Jesus nicht kennt. Und die nächsten Gedanken machen das deutlich, weil Paulus dann sagt, okay, jemand, der nicht so lebt, wie Jesus es will, der als Nicht-Christ lebt, den erwartet das gerechte Gericht Gottes. Den erwartet das gerechte Gericht Gottes. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Das ist für die, die so leben, die nicht bereit sind, sich von Jesus verändern und prägen zu lassen. Ungerechte sind Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist diese Kategorie, die Paulus hierfür verwendet. Und er sagt, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Gottes gerechter Zorn über die Sünde im Gericht ist über all diejenigen, die nicht zu Jesus gehören, die nicht in diesen Bereich gehören. Und er listet jetzt Beispiele auf, wie sich so ein Leben ohne Gott manifestiert ohne Bereitschaft zur Umkehr, ohne Bereitschaft zu sagen, ich baue mein Leben auf Jesus. Er nennt Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder. Diese beiden Begriffe, Weichlinge und Knabenschänder, werden unterschiedlich übersetzt. Es gibt Übersetzungen, die schreiben, Leute, die in homosexuellen Beziehungen leben oder gleichgeschlechtlichen sexuellen Umgang pflegen, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Ich glaube nicht, dass es eine vollständige Liste ist, dass es ein Beispiel ist, was Paulus uns gibt. Aber er sagt, wenn wir so leben, wenn wir Unrecht tun, dann ist das nicht kompatibel mit dem Reich Gottes. Dann werden wir nicht das Reich Gottes erben. Ihr übt Unrecht, sagt Paulus, und Ungerechte kommen nicht ins Reich Gottes. Das ist eine ernste Mahnung an die Korinther. Sagt, wenn ihr so lebt, dann steht hier die Ewigkeit auf dem Spiel. Wenn ihr so miteinander umgeht, wenn ihr Unrecht übt. Und dann sagt Paulus, und solche sind etliche von euch gewesen. Und er macht damit deutlich, diese Kategorien, diese Bereiche, diese Prägungen kennt ihr, aber sie gehören eigentlich eurer Vergangenheit an. Solche sind etliche von euch gewesen. Und jetzt seid ihr es nicht mehr. Ihr seid eigentlich nicht mehr die, die Unrecht tun. Warum? Warum? Es war so gewesen, aber es ist jetzt nicht mehr so. Ihr seid umgekehrt von diesen Wegen, habt Gottes Gnade empfangen, seid gerettet worden. Wir können sehen, was wir gewesen sind, aber was wir jetzt nicht mehr sind. Und er sagt, ihr seid, was seid ihr? Abgewaschen. Ihr seid abgewaschen. Wir sind von unserer Sünde, von unserem Schmutz, von unserem Dreck befreit. Abgewaschen. Das ist nicht mehr Teil von uns und von unserer Identität als Christen, als Leute, die Jesus nachfolgen und Jesus bekennen. Ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Die Trennung zwischen Gott und uns, zwischen Gott, dem heiligen Gott und uns Sündern, aufgrund unserer Rebellion gegen ihn, ist aufgehoben. Sie ist aufgehoben. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt und ihr seid gerechtfertigt. Das meint, ihr seid gerecht gesprochen, vor Gericht. Ihr werdet nicht mehr verurteilt für das, was ihr getan habt. Ihr werdet nicht mehr schuldig gesprochen unter dem gerechten Gericht Gottes. Die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben, aber ihr seid gerecht gesprochen, ihr seid frei gesprochen durch das, was Gott durch Jesus Christus in eurem Leben getan hat. Das ist die gute Nachricht. Ihr seid es gewesen und seid es nicht mehr. Und das ist die Einladung an alle von uns. Sagen, ich will mein Leben darauf bauen, wieder neu mich daran festhalten, dass Jesus all das für mich getan hat, dass ich abgewaschen bin, dass ich geheiligt bin, dass ich gerechtfertigt bin und dass wir so leben sollen. Und wenn du hier sitzt oder über den Livestream zuschaust und das noch nicht erlebt hast, noch nicht mit Jesus lebst und auf dein Leben auf Jesus gebaut hast, dann ist es deine Einladung an dich, genau das zu tun. Genau das zu erleben, von Jesus abgewaschen zu werden. Alle Sünden, allen Schmutz, allen Dreck, von ihm geheiligt zu werden, in eine Beziehung zu Gott zu kommen und gerecht gesprochen, freigesprochen zu werden. Wenn dich die Sünde beherrscht, wenn du Unrecht tust, dann sagst du, dass du nicht abgewaschen bist, nicht geheiligt bist, nicht gerechtfertigt bist. Aber in Christus hast du eine neue Identität. In Christus hast du eine neue Identität. Wir brauchen die Gerechtigkeit Jesu, die unseren Blick verändert auf uns miteinander und auf den Umgang in unserer Gemeinde. Paulus betont zu Beginn des ersten Korintherbriefs die Botschaft vom Kreuz, die Weisheit dieser Welt zunichte macht. Und das ist genau dieselbe Botschaft, die unser Leben durch und durch prägen soll, die unseren Umgang prägen soll, die dieses Prinzip der Liebe prägen soll. Im Blick auf unseren Streit, im Blick auf unseren Umgang miteinander geht es nicht um die Frage, wer Recht hat, wer angefangen hat, wer mich verletzt hat, sondern es geht um die Frage, wer liebt. Wer liebt mit der übernatürlichen Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus in unser Herz gegeben hat. Bist du bereit, in deinem Christsein dir lieber Unrecht tun zu lassen, als Unrecht zu tun? Das ist die Kultur, die wir haben sollen. Das ist die Streitkultur in der Gemeinde, die Paulus uns gibt und sagt, lass dich lieber übervorteilen. Lass dir lieber Unrecht tun, als selbst Unrecht zu tun und auf deinem Recht zu bestehen. Und die Grundlage, der Grund dafür ist, weil Jesus es selbst so getan hat. Und ich lese uns zum Schluss Verse aus dem Philipperbrief, wo deutlich wird, dass Jesus genau das vorgelebt hat. Jesus hat es getan, hat es gelebt, diese übernatürliche Liebe. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du uns deine Liebe schenkst, die unser Verstehen übersteigt. Dass du uns erfüllst mit deiner unfassbaren Liebe und Gnade, die wir nicht verdient haben, aber mit der du uns prägen willst und du unseren Umgang miteinander prägen willst. Dass es nicht um die Frage geht, wer Recht hat, sondern wer liebt. Ich bitte dich, dass du uns ausrüstest, mit deiner übernatürlichen Liebe einander zu lieben. Danke, dass du uns verändern willst in das Bild, was du siehst, in das Bild deines Sohnes, dass wir dir ähnlicher werden. Amen.